Soweit, so gut.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Soweit, so gut, dem Reisepodcast. Ich sitze hier in unserem Studio zusammen mit der Sophie.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ich bin Sophia und heute reisen wir wieder ein bisschen weiter weg. Aber falls ihr unsere Japan-Folge gehört habt, diesmal geht's in die andere Richtung, nämlich nach Westen. Wohin geht's heute, Sophie?
Es geht in ein sehr, sehr großes Land dieses Mal. Es geht nach Kanada. Um genauer zu sein, es geht in den Osten von Kanada. Wir starten unsere Reise heute nämlich in Toronto und reisen dann quasi weiter an den östlichsten Punkt Nordamerikas. Das ist Cape Spear auf Neufundland und da wollen wir euch heute mit hinnehmen.
Total cool. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich war ja selbst noch nie in Kanada. Ich möchte es auf jeden Fall machen. Ich glaube, das war somit das Erste, was ich über dich wusste, dass du in Kanada warst und richtig lang in Kanada warst und ganz, ganz, ganz viel zu erzählen hast. Und ein bisschen was weiß ich natürlich schon. Aber ich glaube, heute werde ich noch ganz viel lernen und die HörerInnen ganz bestimmt auch. Einmal vorweg, wann warst du da und wie und warum?
Also es ist jetzt schon ein Weilchen her, muss man sagen. Das war im Frühjahr 2018. Um genau zu sein, war ich da von Mai bis August 2018. Das ist also schon über 4 Jahre her, dass ich da meine erste Solo-Reise hingemacht habe. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr einprägsam für mich gewesen, weil es das erste Mal war, dass ich alleine losgereist bin und dann auch noch die längste Zeit, die ich jemals gereist bin.
Stimmt, ja.
Und deswegen ist das einfach, glaube ich, was meine Art zu reisen und meine Vorstellung vom Reisen und so sehr geprägt hat und warum ich mich einfach immer wieder gerne zurückerinnere, weil einfach auch sehr viel einfach an sich schon und einfach sehr viel Lustiges und Schönes auf dieser Reise passiert ist und ich freue mich, das heute so ein bisschen mit dir und euch zu teilen.
Ja, total spannend, auch wirklich, dass du dich dann getraut hast, quasi noch super jung auch, ne, dann eine Solo-Reise zu machen, die dann nicht nur irgendwie innerhalb Europas ist, was auch schon aufregend genug ist, sondern wirklich auf einen anderen Kontinent zu fliegen und dort dann dein eigenes Ding zu machen. Das war bestimmt auch nicht immer ganz einfach, aber ich bin mir ganz sicher, dass du viel gelernt hast und ich würde sagen, lass doch einfach mal vorne anfangen, oder? Wie ging das Ganze los? Von wo bist du gestartet?
Also man muss eigentlich mal von noch weiter vorne losgehen. Also ich habe einfach schon, seit ich ein Teenie war, hatte ich irgendwann in meinem Kopf, ich muss nach Kanada. Und ich weiß nicht, woher dieses Verlangen kam. Ich kannte mich noch gar nicht so gut in Kanada aus. Also natürlich nicht, ich war auch noch nie da. Mhm. Aber ich hatte noch gar nicht so die Vorstellung, außer schöne Berge, schöne Seen, schöne Landschaft, Natur einfach und dass die Leute da wohl ganz nett sein sollen, aber so viel wusste ich eigentlich gar nicht, aber ich hatte in meinem Kopf diese Vorstellung, wenn ich mein Abi gemacht habe, möchte ich dahin. Und dann musste ich nach dem Abi erstmal Geld verdienen, damit ich mir das überhaupt dahin leisten kann, weil Kanada ist auch leider einfach schon mal vorab, wie man sich vielleicht schon denken kann, kein besonders günstiges Reiseland. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr Geld verdient und war dann bereit, dieses Geld wieder komplett auf den Kopf zu hauen.
Immer gut, so macht man's.
Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du es einfach. Und dann habe ich mir einen Flug gebucht. Und bin dann von Frankfurt nach Toronto geflogen. Und das habe ich leider relativ häufig bei Reisen. Und das hatte ich auch bei dieser Reise, dass ich jedes Mal, also ich habe so eine riesige Vorfreude in mir. Ich habe da, wie gesagt, seit Jahren drauf hingefiebert, dass irgendwann dieser Tag kommen wird und ich werde nach Kanada fliegen und habe mich dann halt so darauf gefreut, dass das auf jeden Fall passiert ist. Und als ich dann diesen Flug gebucht habe, da war das natürlich nochmal so ein Sicherheitsgefühl, weil ich wusste, jetzt wird es auf jeden Fall irgendwann passieren. Und ich weiß noch, ich musste zu dem Frankfurter Flughafen mit der Bahn hinfahren und ich saß im ICE und ich habe gedacht, scheiße, was machst du hier eigentlich? Irgendwie dachte ich so, ich weiß, das habe ich manchmal wie so eine kleine Reisepanik, dass ich so dachte, ich glaube, du bist doch noch nicht groß genug und du kannst das einfach gar nicht. Und ja, da hatte ich so ein bisschen Muff und Sausen, ganz gut Muff und Sausen eigentlich. Und ja, dann hat aber dieser Flug eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann bin ich in Toronto angekommen. In dieser sehr, sehr großen Stadt mitten in der Nacht bin ich angekommen und musste dann erst noch mal irgendwie zu dem Hostel.
Das ist
und
anstrengend.
Ich fand es auch total anstrengend. Und dann bin ich auch noch in ein ganz anderes Zimmer gekommen, weil ich dachte, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich Hostelerfahrung. Und ich dachte, ich fange erst mal klein an. Nämlich so ein Vierer-Dorm, nur mit Frauen, dachte ich, das klang für mich erstmal angenehmer. Ja. Und dann kam ich an und habe gesagt, ja, ich habe reserviert und die hatten auch meine Reservierung. Allerdings hatten sie nicht diese Reservierung für den Vierer-Frauendorm, sondern für einen Achter-Gemischten. Und ich war halt fix und fertig und ich wollte eigentlich nur noch schlafen. Und in diesem Hostel war noch total viel Remi-Demi und die sind die ganze Zeit durch dieses Achterzimmer durchgelaufen. Es gab einer, der lag direkt neben mir gefühlt, der hat die ganze Zeit geschnarcht. Aber anscheinend, obwohl ich eigentlich einen sehr leichten Schlaf habe, hat mich diese Reise so geschlaucht, dass ich dann erstmal die ganze Nacht durchgeschlafen habe.
Sehr gut.
Mehr oder weniger. Und bin dann am nächsten Tag auf Erkundungstour durch Toronto gegangen.
Und wie war das? Was hast du so gesehen? Was hast du gefühlt, als du quasi diesen Traum dir erfüllt hattest und dann da so als junges 18-jähriges
19-jähriges.
Ach stimmt, ja, du bist ja so ein bisschen reifer als ich. Ein bisschen älter.
Vor allem reifer.
Ja. Ja, wie hat sich das angefühlt?
Also, wie ich ja schon, glaube ich, oft in Folgen, beziehungsweise vor allem zu dir, Sophia, gesagt habe, ich bin ja schon so ein, schon eher ein Landei als so ein Großstadt-Mädchen. Und Toronto hat mich erstmal erschlagen, weil ich auch erstmal gar nicht kapiert habe, schon allein, wie ich mich so in gewissen Situationen zu verhalten habe. Zum Beispiel gibt es so eine Straßenbahn. Das ist noch so eine ganz alte Straßenbahn, die sind, ich weiß gar nicht mehr genau, ob die auch einen speziellen Namen haben, aber die sehen so aus wie diese typischen Straßenbahnen, die man so im Kopf hat, wenn man an San Francisco denkt. Mhm.
Ja, doch, ich habe was im Kopf.
Mhm. Und mit denen wollte ich in die Innenstadt fahren. Und dann habe ich erfahren, dass bevor ich damit fahre, weil ich habe die ganze Zeit auf die Bahn gewartet und dachte, ach, da gibt es ja gar keine Tickets. Das war ganz merkwürdig. Und dann hat mir eine Frau erklärt, dass man so komische Coins braucht. Sie hatte mir davon einen geschenkt und dann konnte ich damit schon eine Fahrt einfach machen.
Voll lieb.
Mhm. Und ich habe das aber dann erst irgendwann kapiert, dass du brauchst so einen Coin, um mit dieser Bahn zu fahren. Und diesen Coin musst du in einem speziellen Laden dafür kaufen. Und ich fand das irgendwie total umständlich, dass es nicht einfach irgendwie, wenn es schon in den Bahnen keinen Fahrkassenautomat gibt, weil es vielleicht so eine historische Bahn ist, dann warum gibt es das nicht an den Haltestellen?
Oder ja, wirklich.
Irgendwie, dass man wenigstens bei den FahrerInnen oder so fragen kann. Das habe ich erstmal überhaupt nicht kapiert. Aber ja, dann war ich in der Innenstadt. Ich muss mich erstmal orientieren. Also es ist wirklich so eine große Stadt und ich war auch ein bisschen in einem äußeren Bezirk in einem Hostel und deswegen, ich brauche immer so meine Zeit, wenn ich mich orientieren kann, fühle ich mich in der Stadt schon viel wohler und deswegen musste ich erstmal so irgendwie hinkriegen, da so ein bisschen die Struktur der Stadt zu verstehen quasi. Mhm.
Ja, das dauert manchmal.
Ja, und das habe ich halt vor allem auch so durch Busfahren und so geschafft, weil man dadurch einfach mehr Strecke gemacht hat und ich konnte einfach mehr sehen und dann konnte ich irgendwie besser verstehen, wo was ist. Weil, wie gesagt, das ist einfach eine große Stadt. Ich finde, es hat so ein bisschen was von einem kleineren New York. Und es wird auch oft so genannt. Little York, sagt man irgendwie gerne zu Toronto. Und mir war es aber schon groß genug, kann man so sagen. Und was ich wirklich an Toronto geschätzt habe, ist, dass es wirklich ein guter Ausgangspunkt für Aktivitäten war, vor allem Aktivitäten in der Natur, auf die ich natürlich wieder am meisten Lust hatte. Zum Beispiel habe ich Ausflüge in den Algonquin-Nationalpark gemacht, zu den Niagara-Fällen.
Oh, wie toll.
Zu den Scarborough Bluffs oder Toronto Islands. Das ist halt auch ziemlich cool, dass du direkt von der Stadt fahren Boote auf Insel, die direkt vorgelagert sind vor der Stadt. Cool. Also du kannst von der Insel auf die Stadt und umgekehrt schauen.
Ja, okay.
Und das ist halt auch, für mich macht das halt eine Stadt immer total lebenswert, wenn du auch Möglichkeiten hast, wenn du ein bisschen was Grünes hast, dich irgendwie irgendwo mal ausruhen kannst von dem ganzen Trubel. Und das fand ich wirklich cool an Toronto. Aber man muss sagen, ich habe mich so ein bisschen verkalkuliert, schon vor der Reise, weil ich habe so ein bisschen geplant, wann werde ich wo sein und ich habe mich da so ein bisschen zu viel Zeit habe ich für die einzelnen Städte eingeplant, weil ich dachte, ich weiß auch nicht, was ich dachte. Es hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert und ich war im Endeffekt 2 Wochen in Toronto und es ist zwar eine große Stadt, wo man viel machen kann und ich finde, eine Woche kriegt man da auf jeden Fall locker rum. Und wenn man Ausflüge machen will, sowieso. Das ist auch ganz cool, dass es irgendwelche AnbieterInnen da vor Ort gibt. Oder ich habe zum Beispiel auch über Airbnb so Aktivitäten gebucht.
Ah, cool. Zum Und Beispiel?
Zum Beispiel bin ich dadurch zu den Niagara-Fällen
Ach,
gekommen.
Ach cool, in so einer Gruppe dann quasi.
Genau, das war ja. So ein einfach ein Mann, der das da angeboten hat, der halt da aus der Gegend kam. Und an dem Tag war auch irgendwie noch seine Nichte zu Besuch mit ihrem Mann. Und die hat er dann auch mitgenommen. Und sonst war
Ach,
nur
süß.
Ich noch dabei.
Ach cool.
Und dann hat er, wir haben morgens angefangen. Der hat mich abgeholt bei meinem Airbnb und dann haben wir verschiedene Wasserfälle in der Gegend uns angeschaut, die halt nicht so auf dem typischen Touri-Programm auch standen und haben dann so kleine Spaziergänge da gemacht und das endgültige Highlight quasi so am Ende waren dann die Niagara-Fälle, wo wir dann so eine Tour gemacht haben und zwischendurch waren wir noch auf einem Weingut und haben Wein probiert.
Wie cool.
Und waren in der Gin-Distillerie, weil wir, also seine Nichte und ich, haben ihm erzählt, ach, wir trinken auch gerne mal einen Gin. Und dann hat er gesagt, ach ja, hier ist auch eine Gin-Distillerie in der Nähe. Dann fahren wir da mal vorbei. Und sind wir da einfach hingefahren. Und das war total cool, weil ich fand es halt schön, dass du so mit Locals in Kontakt gekommen bist und gleichzeitig so ein bisschen nicht nur dieses Standard-Touri-Programm
ja,
erfahren
total,
hast.
Ja, total, total cool.
Also ich meine, Niagara-Fälle sind natürlich Standard-Touri-Programm, aber...
Ja, aber nicht so, ne? Also so ist schon besonders, dann noch mit dem ganzen anderen...
Genau, also ja, genau, diese Mischung hat es dann so gemacht.
Ja.
Und ja, das Coole war, also das muss ich auch wirklich sagen, das Coole an den Niagara-Fällen war, dass ich absolut keine Erwartungshaltung hatte,
ja,
weil ich so dachte, ich stelle mir das einfach so vor, dass man kaum was von den Fällen sieht, weil überall nur Leute in gelben Tüten quasi so stehen.
Ja, die Tüten.
Und so, und im Endeffekt, dadurch, dass ich wirklich nichts erwartet habe, war ich voll begeistert. Also es hat,
ja,
es hat mich wirklich überrascht, weil diese Touri-Hotspots dann ja so oft sehr überlaufen sind, weil alle es sehen wollen, was man ja auch verstehen kann, weil ich meine, es sind richtig krasse Wasserfälle. Und dann hat es mich aber doch echt begeistert. Und das hat mich auch wieder ziemlich begeistert,
ja,
dass
das
es mich so begeistert
ich.
Hat.
Schön. Das ist so eine Aufwärtsspirale.
Ja.
Aber wie hat sich das angefühlt? Wie sehen diese Fälle aus? Man sieht ja immer Bilder und Bilder und noch mehr Bilder. Aber jetzt mal von dir aus gesehen, wie war das?
Also es waren, die Niagara-Fälle bestehen ja aus drei Fällen.
Ja.
Und ich meine, die zwei, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, die zwei kleineren sind auf der amerikanischen Seite und der größte ist auf der kanadischen,
ja,
Seite. Und man steht quasi wie, das ist, ich fand es ein bisschen wie so ein Kessel.
Mhm.
Und die, wenn man als Touri da steht, steht man quasi so am Rand dieses Kessels und schaut da so rein, wo die Fälle sind.
Cool.
Und dann kann man da verschiedene Touren zum Beispiel machen. Wir haben unten noch so einen Spaziergang gemacht an diesem Wildwasserfluss, der da hinführt. Das war auch ganz schön. Und dann haben wir, was so das typische, die typische Tour ist, die man da macht, ist, dass man in so einem Boot an die Fälle ranfährt.
Mhm.
Und das war ganz cool, aber ich muss sagen, man hat halt schon einfach einen besseren Überblick, wenn man am Rand des Kessels steht und in den Kessel reinschaut, als wenn du mittendrin bist.
Klar.
Weil im Endeffekt, wir waren dann irgendwann so nah dran, dass du einfach nur noch weißes Wasser gesehen hast, weil es hat ja auch so gespritzt. Also man wurde auch ziemlich nass, wenn man nicht eine schicke gelbe Tüte anhatte.
Hattest du etwa keine an?
Doch, ich glaube, ich hatte eine an.
Ich muss doch hoffen. Man muss ja schon dazugehören.
Obwohl, ich hatte auch eine Regenjacke an dem Tag an. Das weiß ich noch.
Vielleicht warst du auch einfach doppelt geschützt.
Vielleicht. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, hat es mir fast besser von oben gefallen, weil ich dann einfach besser den Überblick hatte und dann nicht so mittendrin war, wo ich einfach nur Wassergespritze quasi gesehen habe. Aber es war eine tolle Erfahrung und das war tatsächlich auch so eins der Highlights, während ich in Toronto war.
Cool.
Und ja, weniger ein Highlight war einfach schon in Toronto, dass ich so ein bisschen Reizüberflutung hatte, weil es einfach groß und viel und wie gesagt, für mich ist es einfach, sind so Städte schon, es ist auch irgendwie, ich fühle mich dann schnell überfordert und ich brauche dann irgendwie mehr meine Ruhe und klar, ich habe mir immer so Aktivitäten in der Nähe gesucht und habe immer geguckt, wo ist Natur, was kann ich mir angucken und habe dann Spaziergänge zu beispielsweise den Scarborough Bluffs, das ist auch nicht so weit von Toronto, bin ich mit dem Bus hingefahren und bin dann, das sind so große Sandsteinfelsen, manche da unten ist noch so ein Strand. So, dass ich mir immer so mein Stück Natur in der Stadt gesucht habe. Aber es war mir einfach irgendwann ein bisschen zu viel.
Ja.
Und da war ich schon so ein bisschen down irgendwie. dass ich schon so dachte, oh, ich kann das doch einfach alles nicht und habe so ein bisschen gezweifelt.
Mhm.
Das Gute war, dass ich zu dem Zeitpunkt auch mal wieder ein bisschen voreilig war, was ich manchmal bin. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Bahnfahrt gebucht. Und zwar zu meinem nächsten Ziel, nach Port Hope. Und ich dachte, der Name...
Ja, das ist so schön, wirklich. Ja, ne? Port Hope.
Und ich dachte, der Name gibt schon ein bisschen Hoffnung.
Mhm.
Und dann habe ich so gedacht, was machst du jetzt? Du kannst ja nicht wieder zurückfliegen. Das geht jetzt nicht. Du bist jetzt hier. Und dann habe ich gedacht, ja, du hast vor allem jetzt schon die Bahnfahrt gebucht. Und also, du fährst jetzt wenigstens erstmal weiter.
Ganz kurz, den Rückflug hattest du ja auch schon fest gebucht, oder? Oder hattest du den da noch gar nicht?
Doch, den Rückflug hatte ich schon für Mitte August.
Okay. Ja, siehst du, ja, okay, stimmt. Dann ist es ja noch mehr so, so ich habe allen gesagt, ich komme Mitte August zurück. So.
Ja, es hat mich auch, ich habe mich auch selbst sehr unter Druck gesetzt und unter Druck gesetzt gefühlt.
Ja.
Aber ich dachte, komm, du probierst das jetzt erstmal weiter aus. Im Endeffekt, es bringt dich niemand um, wenn du merkst, es ist doch nicht mehr alles so deins. Aber du probierst es jetzt nochmal aus, weil vor allem hast du jetzt schon diese Zugfahrt gebucht und bezahlt.
Ja, total.
Und dann bin ich weiter nach Port Hope. Ich weiß gar nicht genau, wie lange ich dahin gefahren bin. Vielleicht so 2 Stunden oder so. Ich weiß noch, dass ich fast die Bahn verpasst hätte, weil der Bus mal wieder nicht gekommen ist. Oh. Da habe ich mich echt wieder so ein bisschen wie in Deutschland gefühlt, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, das läuft in Kanada alles viel besser. Also, dass die Leute sich sogar an der Bushaltestelle in eine Schlange stellen, wer dann als erstes in den Bus darf und so, was ich erst gar nicht gerallt habe, weil ich das so überhaupt nicht kannte. Und was ich auch ganz witzig fand, die KanadierInnen sagen übrigens über, dass das TTC, also das ist Toronto Transit Commission, das ist sowas wie die Deutsche Bahn, steht für Take the Car. Und
genial.
Ich glaube zwar, in Toronto mit dem Auto fahren ist jetzt auch nicht so spaßig, weil da ist auch ständig Stau. Aber in dem Moment habe ich auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich hatte echt zu dem Zeitpunkt nur gute Erfahrungen mit Bussen und Bahnen gemacht. Und dann, wenn es wirklich mal wichtig war, dass ich pünktlich da bin, habe ich es fast verpasst. Mhm. Aber das Gute war, es war nur fast. Und ich habe die Bahn noch bekommen. Und bin dann nach Port Hope. Eine winzige Stadt, in der wenig los war. In Port Hope leben so ungefähr 16.000 EinwohnerInnen.
Das klingt eigentlich ganz schön nach deinem Pflaster.
Ja, schon. Und es war schon süß und charmant da. Also nette Häuschen, nette kleine Lädchen, die Lage ist direkt am Meer. Und vor allem ganz nette Menschen. Mhm. Also ich war da auch in einem Airbnb bei einer Journalistin. Das fand ich auch ziemlich cool.
Das ist total cool.
Die waren einfach total nett, die Leute. Es war schon einfach schön eingerichtet da und mit Tieren. Es gab, ich glaube, es gab eine Katze oder zwei. Es gab auf jeden Fall einen halbblinden Hund und ganz viele Hühner. Und
süß.
Da habe ich wirklich gemerkt, dass Port Hope mir wieder Hoffnung gegeben hat. Und da habe ich auch einen guten Freund kennengelernt, mit dem ich jetzt noch Kontakt habe. Also es war der Neffe von meiner Gastgeberin quasi. Mhm. Und ja, das war halt einfach etwas, wo ich gemerkt habe, das sind dann doch wieder das, was wir jedes Mal irgendwie wieder sagen, wenn wir übers Reisen sprechen. Das sind dann auch wieder die Menschen, die einen wieder hochziehen und die Begegnung.
Total.
Und da habe ich gemerkt, also ich hatte davor ja gar nicht so schlechte Erfahrungen mit den Leuten einfach gemacht, aber da habe ich mich ja trotzdem auch in Toronto teilweise so ein bisschen verloren und einsam gefühlt. Und da, ja, das war auch wieder so ein bisschen, dass ich mich geborgener gefühlt habe und in der Natur war ich, bin wandern gegangen und spazieren und war da mit dem Neffen unterwegs und das war einfach schön. Und deswegen, als ich weitergereist bin, bin ich auch wirklich mit ein bisschen Wehmut da weggefahren, weil ich so dachte, auch hier hätte ich auch noch ein bisschen länger bleiben können.
Total schön. Mhm. Das heißt auch so, ich weiß nicht, von der Architektur her, von den Häusern, von der Natur her, war das schon nochmal anders dann als Toronto, einfach weil es halt klein ist?
Ja, total. Also Toronto ist halt auch einfach sehr modern. Es gibt viele so Wolkenkratzer, vollkommen aus Glas und so. Also wenn wir jetzt von der Innenstadt sprechen, natürlich.
Ja, klar, natürlich.
Und Port Hope war einfach süß und niedlich und klein. Also in Kanada werden viele Häuser einfach aus Holz gebaut. Und da waren viele so bunte Holzhäuschen. Und das hatte für mich einfach mehr Charme.
Ja, verstehe ich.
Konnte ich mich einfach besser einfühlen als in so einer modernen Großstadt.
Das, ja, cool.
Ja. Und wie gesagt, mit etwas Wehmut bin ich dann, also ich war wirklich so ein bisschen traurig, dass ich da jetzt weg musste, weil ich mich so wohl gefühlt habe und mich so gut mit den Leuten verstanden habe. Aber wir sind in Kontakt geblieben. Und dann bin ich weiter mit der Bahn nach Kingston. Kingston war übrigens zeitweise die Hauptstadt von Kanada, habe ich auch erst vor Ort gelernt.
So ein bisschen das Bonn von Kanada.
Ja, genau. Kann man eigentlich so ganz gut beschreiben. Und es ist eine Universitätsstadt, ist jetzt auch nicht riesig, sind ungefähr 120.000 EinwohnerInnen. Aber das war auch eine nette, nettes Städtchen. Na, ist ja schon eigentlich 120.000.
In Deutschland wäre es schon eine Großstadt. Schon eine Großstadt. Ich weiß nicht, wie das in Kanada ist. Ja, ab 100.000 ist es eine Großstadt.
Stimmt.
Ja.
Es wirkte zumindest nicht so.
Ja, ich finde, meistens sind 100, also das ist ja immer noch total mini, ne?
Ja. Also, nö, das war auch total nett mit der Universität,
ja,
und
schön.
So. Und das war auch grün, es war auch am Wasser. Deswegen war auch mein Highlight da, dass wir, was heißt wir, ich habe mit anderen Leuten eine Bootstour gemacht zu den Thousand Islands. Und das ist, Inseln liegen immer im Wasser. Also da liegen halt mehr als 1000 Inseln, ganz unterschiedlicher
Krass.
Größe. Also manchmal steht auch manchmal nur so ein kleines Häuschen auf einer Insel. Also
oh, wie schön.
Das war echt cool.
Wohnen da Leute drauf?
Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eher auch so Ferienhäuser sind.
Ja, aber trotzdem richtig schön auch.
Mega. Und da kannst du halt gefühlt stundenlang fahren und es sind die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Inseln
Wie
da.
Schön.
Und das, ja, das ist direkt an der kanadisch-amerikanischen Grenze.
Mhm.
Und das war so mein Highlight in Kingston. Also da war ich auch nicht ewig lang. Aber wie gesagt, ich habe dann mich dann versucht, nach Toronto so ein bisschen an kleinere Städte erstmal zu halten.
Mhm. Ja.
Um wieder ein bisschen Kraft zu tanken. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber ich brauche es halt einfach wirklich.
Ich finde, das ist auch gerade irgendwie das Schöne daran, wenn man eben über einen längeren Zeitraum reist und eben die Flexibilität hat, dann spontan je nach eigenem Empfinden und so zu entscheiden, wohin es weitergeht. Und deswegen finde ich es voll weise, dass du aufgrund dessen, was du in Toronto gefühlt hast und dann eben diesen krassen Vergleich, was du in Port Hope gefühlt hast, dann eben weiterhin danach deine Reise so ein bisschen gerichtet hast.
Ja, total. Das habe ich dann auch wirklich vor Ort gemerkt, dass es einfach gut ist, wenn man es mal so ein bisschen auf sich wirken lässt und schaut, was brauche ich jetzt und was interessiert mich. Und ich weiß, dass ich da manchmal ein bisschen voreilig bin, weil ich auch einfach ja schon mehrfach gesagt habe, ich habe so viel Spaß an der Planung, dass ich dann so denke, und das kommt dann und dann das und dann das. Und das ist dann schon schwierig manchmal, wenn man so wirklich daran dann festhalten will und eigentlich merkt, es bringt gar nichts. Man muss einfach immer individuell und spontan schauen, wie es passt. Und ich war zwar froh, dass ich, wie gesagt, da mit der Buchung von der Zugfahrt nach Port Hope so voreilig war, weil es mir im Endeffekt nur geholfen hat. Aber man muss sich trotzdem noch ein bisschen Spontanität bewahren.
Ja.
Und was aber geplant war, war dann der nächste Schritt. Also den hatte ich jetzt auch nicht super weit im Voraus, also eigentlich gar nicht im Voraus. Das alles, was danach kam, habe ich mir immer überlegt, so jetzt bin ich gerade hier, was passt als nächstes? Ich hatte mir im Kopf schon mal vorher eine grobe Route überlegt, weil man ja auch sich ein bisschen orientieren muss, wo ist was, was mich interessiert und komme ich da überhaupt hin?
So. Ja.
Ich hatte ja auch kein Auto und ich bin ja eigentlich immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Von daher. Was aber auf jeden Fall natürlich auf der Liste stand, ist die eigentliche Hauptstadt Kanadas und das ist Ottawa. Und da ich ja vorher schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich in den Städten oft zu lang war, habe ich mir gedacht, in Ottawa bleibst du jetzt mal nur 5 Tage. Und im Endeffekt hätte ich da tatsächlich noch ein bisschen länger bleiben können, weil Ottawa ziemlich coole Museen hatte, die ich noch gerne...
Ach, ehrlich?
Ja, die hätte ich noch gerne gesehen.
Okay. Zum Beispiel?
Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. aber was überhaupt auf der ganzen Reise, ich war sowieso noch nie so viel in Museen wie auf dieser Reise.
Krass, okay.
Aber ich fand immer am spannendsten die Museen über die indigenen Völker und so kulturhistorische Museen. Fand ich immer ziemlich spannend. Und da hat Ottawa ein ganz, ganz großes Museum, das auch von der Architektur ziemlich fancy aussieht. Ich werde den Namen nochmal raussuchen. Aber das ist auf jeden Fall was ich leider zeitlich nicht mehr geschafft habe und wo ich noch gedacht hätte, oh, ein extra Tag wenigstens noch.
Klar.
Aber ich muss sagen, es war trotzdem eine ziemlich coole Zeit da. Mhm. Ich war in so einem Frauenhostel.
Boah, ich war noch nie in meinem Leben in einem Frauenhostel. Wie war das?
Das war ziemlich entspannt, muss man sagen. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich hatte das im Internet gesehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das, ob ich das gebucht habe, weil es nur Frauen war oder ob es vielleicht auch einfach günstiger war. Das könnte ehrlich gesagt bei mir noch eher das ausschlaggebendere Argument gewesen sein.
Aber ist das typisch dort?
Das war das Einzige. Also ich war vorher und nachher in keinem mehr und ich habe es auch nirgendwo mehr so gelesen.
Okay.
Aber ich dachte, ich finde es eigentlich ein ganz interessantes Konzept und ich hatte auch das Gefühl, dass viele, die da waren, absichtlich dieses Hostel deswegen gewählt haben und dass viele das als entspannter empfunden haben und sich wohler gefühlt haben. Also ich hatte da das Gefühl, die Leute, das war auch ein recht kleines Hostel. Ich war da immer meistens so mit zwei Mädels unterwegs. Da waren noch ein paar mehr, aber so viele waren wir da gar nicht. Es war auch nicht komplett voll. Aber ich hatte das Gefühl, es war, ja, die Leute haben sich da so ein bisschen, die haben sich bewusst dafür entschieden und es war eine entspannte Atmosphäre da.
Ja, voll schön.
Und Ottawa hat mir auch so an sich gut gefallen. Ich fand es sehr viel übersichtlicher und charmanter als Toronto. Ich glaube, bei Ottawa merkt man auch so ein bisschen mehr wieder französische Einflüsse, was man gerade natürlich im östlichen Teil von Kanada, wir sind, also gerade wenn man so von Quebec und so spricht, sind da natürlich ganz viele französische Einflüsse. Und die hat man auch schon ein bisschen in Ottawa gemerkt. Und da merkt man einfach so ein bisschen, das ist einfach ein bisschen vielleicht diese mitteleuropäische Architektur auch gewesen, das mich so ein bisschen daran erinnert hat und dass ich das ein bisschen charmanter fand als hochmoderne Glasbauten und so.
Ja, verstehe ich.
Das war das einfach. Und ja, also irgendwie, so sind die Tage da irgendwie auch verflogen. Mhm. Und oh, ich habe auf jeden Fall noch einen Tipp, wenn man in Ottawa ist, da habe ich meinen allerersten Beaver-Tail gegessen. Ein Beaver-Tail. Es klingt gerade erstmal ein bisschen merkwürdig, aber es ist wie ein, ja, so ein Teilchen oder so eine Art Kuchen.
Mhm.
Also der Teig ist in Biberschwanzform.
Wie random.
Der ist dann mit Zimt und Zucker bestreut und da gibt es ganz unterschiedliche Toppings, ob man dann da irgendwelche Schokoriegel oder so noch drauf haben möchte. Das ist auf jeden Fall eine der süßesten Speisen, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Also man könnte danach einen kleinen Zuckerschock kriegen. Aber das war einfach so ein Ding, das hat mich schon seit Toronto verfolgt.
Wieso?
Weil du an jeder Ecke so einen Beaver-Tail-Stand gesehen hast. Und ich habe das vorher noch nie gehört. Und ehrlich gesagt, ich finde, wenn man so an Kanada denkt, hat man nicht so direkt so ein typisches Essen im Kopf.
Nö, überhaupt nicht. Also ich nicht.
Nee, ich hatte auch nicht wirklich was im Kopf. Und deswegen bin ich da halt auch erstmal so hin und dachte, mal gucken, was sie so kulinarisch zu bieten haben.
Ja.
Und überall hat man diese Beaver Tails gesehen.
Also in ganz Kanada oder in ganz Ostkanada und nicht nur in Ottawa?
Nee, ich habe es in Toronto das erste Mal gesehen.
Okay.
Und dann habe ich es danach auch immer wieder gesehen. Dann dachte ich, jetzt muss ich es auf jeden Fall mal probieren. Und dann habe ich ihn probiert. Und ich fand ihn auch, wie gesagt, lecker, nur sehr süß. Ja, aber es scheint irgendwie was typisch Kanadisches auf jeden Fall zu sein.
Boah, vielleicht könnten wir den mal nachkochen, nachbacken.
Das ist ja eine gute Idee.
Ein bisschen weniger süß oder so.
Das wäre noch eine sehr, sehr bessere Idee. Weil das war wirklich, ich esse ja schon gerne süß, aber das war schon sehr süß.
Ja, okay.
Ich könnte mir das auch in herzhaft vorstellen.
Im
Endeffekt ist das ja dann eigentlich so ein bisschen Focaccia-mäßig.
Stimmt. Ja, mit so Tomaten drauf und Oliven oder so.
Also könnten wir uns eigentlich auch zum Focaccia backen.
Okay. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, genau. Das war Ottawa.
Cool. Und dann?
Und dann ging es weiter in meine absolute kanadische Lieblingsstadt. Und zwar nach Montreal.
Hey, wie cool.
Und genau, Montreal liegt in Quebec, also dem französischen Teil von Kanada. Und ich glaube, dass ich Montreal so schön fand, war, dass es lag vor allem an den Leuten. Also ich bin später nochmal nach Montreal zurückgekommen, weil ich es einfach so cool da fand, weil ich habe so viele nette Leute kennengelernt, ich war so viel mit Leuten unterwegs und ich glaube, das war es halt so, was es dann wieder so besonders gemacht hat.
Wie hast du die kennengelernt?
Im Hostel.
Ja.
Also eigentlich alle im Hostel, doch, ich glaube alle auf jeden Fall im Hostel. Ich war, wie gesagt, zweimal da, deswegen war ich auch in zwei unterschiedlichen Hostels. Und ich war beim zweiten Mal sogar das ist das angeblich zweitbeste Hostel der Welt.
Das
M. Montreal.
Und kannst du das bestätigen?
Ich fand es so cool. Also für mich war es auf jeden Fall das coolste Hostel, in dem ich je war.
Was macht das dazu?
Es ist einfach, die Leute sind mega nett. Mhm. Das ist auch ein ziemlich großes Hostel. Also ich habe am Anfang eine Hostelführung bekommen, damit man erstmal versteht, wie alles funktioniert und wo alles ist. Und obwohl ich in einem ziemlich großen Zimmer war, ich glaube, es war sogar ein 10-Bett-Zimmer, in dem ich war, war das sehr privat, weil man hatte zum Beispiel so dicke Vorhänge, die man immer zuziehen konnte. Und jedes Bett war ja quasi noch mit eigenem Schrank. Dann war da so ein Nachttisch im Bett eingebaut. Und cool. Wie gesagt, durch dieses Zuziehen konnte ich mich auch dann da drin umziehen.
Ich liebe das,
so,
ja.
Weil
ja.
Das, sonst finde ich das auch ziemlich unangenehm. Manchmal, je nachdem, was da so für Leute ja, unterwegs total. Sind. Und da war auch einer, der ein bisschen unangenehm war. Und dann war ich ganz froh, weil der mich die ganze Zeit so beobachtet hat, dass ich das dann so zuziehen konnte. Und dann hatte ich meine Privatsphäre
ja,
einfach.
Ja, immerhin. Ja.
Und es war sauber, was man ja auch leider nicht in jedem Hostel erwarten kann.
Das ist wahr.
Es gab eine Klimaanlage, was ich auch sehr schön fand, weil es war extrem heiß in diesem Sommer.
Ah.
Und die hatten Whirlpool auf dem Dach. Die hatten
krass, für ein Hostel.
Frühstück mit drin, eine riesige Küche und jeden Tag irgendwelche Aktivitäten, wo ich auch zum Beispiel mal mitgemacht habe. Da sind wir zum Beispiel Poutine essen gegangen. Poutine ist so, das ist so das kanadischste Gericht, was ich eigentlich so im Kopf habe, was auch aus der Region Quebec kommt. Das ist so ein Gericht, was extrem fettig ist, sehr viel Kohlenhydrate hat und was man sehr gut nach dem Feiern essen kann, weil es eben so fettig ist.
Cool.
Und es besteht aus Pommes.
Okay.
Und dann kommt da so ein spezieller Käse drauf, der so ein bisschen so in so Würfel geschnitten ist. Das ist so ein sehr fester Käse.
Okay.
So ein bisschen Mozzarella-mäßig. Und dann kommt da Bratensoße drauf.
Was für eine Kombi.
So, das ist das typische, das ist das klassische Poutine-Gericht. Und dann kannst du dir alle möglichen Toppings da drauf machen lassen. Von Gemüse und Fleisch und ich glaube, es ist bestimmt auch mit Fisch. Doch, ich habe auch schon mal irgendwie einen Shrimp-Poutine oder irgendwie so gegessen. Also, es ist ungesund, auf jeden Fall, aber man muss es mal probiert haben, weil das ist wirklich ein typisches Gericht für die Region.
Okay. Cool.
Und das haben die zum Beispiel auch angeboten vom Hostel, dass wir
nicht
nach
schlecht.
Poutineville, das ist so ein typisches Poutine-Restaurant in der Stadt, gegangen sind. Und ja, dass die sowas organisiert haben, fand ich halt voll cool. Dadurch habe ich
ja,
Leute
total.
Kennengelernt. Und wo ich wirklich auch gut Leute kennenlernen konnte, war in der Bar vom Hostel.
Ah.
Und da wurde mir schon am Anfang gesagt, da sollte ich unbedingt mal hingehen, auch wenn ich alleine bin, soll ich mich da ruhig trauen und einfach hinsetzen, weil man wird auf jeden Fall Leute finden. Und dann,
cool.
Und das war wirklich das allererste Mal, dass ich in meinem Leben alleine in eine Bar gegangen bin.
Ich sehe dich wie in so einem Film. In meiner Vorstellung hat sie natürlich ein super elegantes Abendkleid an, klar, und so roten Lippenstift. Und dann setzt du dich da so elegant so auf so einen hohen Stuhl direkt an der Bar, überschlägst so deine Beine und bestellst dir einen Gin.
Ich find,
war das so?
Ich finde, es war fast nah dran. Vor allem bei dem Lippenstift und dem Kleid sehe ich mich.
Ja, total. So wie wenn du reist, dein Koffer besteht ja nur aus Abendkleidern.
Also es war wirklich eine Erfahrung, ein bisschen eine kleine Überwindung. Aber ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut, es mal auszuprobieren. Ich bin in meinen ausgeleierten Jeans und ausgelatschten Sneakern da unten hin. Und habe mich an die Bar gesetzt und habe ein Bier bestellt. Und ich muss sagen, das war auch eine komische Erfahrung, weil in Deutschland ist es ja ein Zeichen dafür, wenn du ein Bier bestellst und da ist noch eine Schaumkrone drauf, dann ist das ja immer ein gutes Zeichen.
Ja.
Du willst ja eine Schaumkrone, weil das zeigt, das Bier ist frisch gezapft.
Ja.
Und in anderen Ländern, also zumindest in komplett Nordamerika, aber ich meine, es ist ja sogar auch schon, ich glaube in Großbritannien ist es ja auch so, dass der Schaum abgeschlagen wird.
Ah.
Weil das quasi als weil die Leute quasi
so
mehr Bier. Ja, und die Leute wollen mehr Bier haben,
okay.
Weil wenn du mehr Schaum drin hast.
Das verstehe ich.
Das verstehe ich auch, aber es war trotzdem, ich bin es ja nicht gewohnt gewesen.
Klar.
Und deswegen war das erstmal so. Der stand da mit einem Messer und hat den Schaum einfach weggeschlagen.
Und dich als Deutscher hat das richtig ja, so zum Kulturschock gebracht.
Ja, es ist
so
ein kleiner Kulturschock. Irritiert mich auf jeden Fall.
Ich verstehe es.
Und auf jeden Fall, ich habe, glaube ich, zweimal von meinem Bier genippt und schon wurde ich von der Seite angesprochen und ich war so, weil ich so kurz dachte, okay, du musst jetzt gleich auf jeden Fall socialisen und irgendwie auf die Leute zugehen und dann war ich so froh, dass ich angesprochen wurde.
Ja,
und ja, mit den Leuten habe ich dann auch auf jeden Fall am Abend noch was gemacht und dann kam immer mehr und wir haben so, wir saßen dann da irgendwann in der Gruppe und es war total schön.
Wie schön.
Und es waren, die meisten, die da waren, waren auch alleine und haben dann ja. sofort, ja, hey, cool. ich bin auch alleine, hier kann ich mich zu euch setzen, ja, natürlich, komm dazu. Und
das liebe ich ja an Hostels, ne?
Total.
Ja, total cool.
Deswegen bin ich auch gerne dann in Hostels gegangen, also abgesehen davon, dass man, in, als ich in Kanada unterwegs war, Hostelzimmer sind halt schon teuer. Also du musst schon mindestens 35 Euro pro Nacht
Ehrlich?
Rechnen.
Mhm. Aber ich meine, ist ja trotzdem wahrscheinlich billiger als ein Airbnb, oder?
Es ist halt das Günstigste, was ja, du eben. Machen kannst. Und deswegen,
boah, das ist schon echt teuer.
Krass. Ich finde 35 schon teuer, und ja. Aber also mir ist dann nicht so viel anderes übrig geblieben.
Und war jetzt dieses fancy, zweitbeste Hostel der Welt auch trotzdem im Durchschnittspreis oder war es
ja.
teurer?
Also es war auch natürlich teuer, weil ja. alle teuer waren, aber es war nicht verhältnismäßig teurer.
Ah, cool.
Deswegen bin ich da dann auch, ich glaube, es war ein bisschen teurer als das andere, in dem ich davor war, aber es waren dann vielleicht so 3-4 Euro.
Okay.
Und das war es mir dann ehrlich gesagt wert, und im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich das bezahlt habe, weil da habe ich noch viel mehr Leute kennengelernt, die voll cool drauf mhm. waren. Und ja, deswegen, da bin ich auch dann voll der Hostel-Fan. Und ich fand es ganz cool, zwischendurch mal so eine Mischung zu machen. Ich war ja auch zwischendurch in Airbnbs, weil ich dann mal so dachte, nach der ersten Hostel-Erfahrung zum Beispiel in Toronto, so, oh nee, kein Bock wieder auf irgendwelche Schnarchnasen neben mir.
Ja.
Jetzt gehe ich mal ins Airbnb und habe meine Ruhe. Und ich fand dann die Mischung gut. So, wenn ich dann mal wieder voll. Lust hatte, mit Leuten in Kontakt zu kommen, bin ich wieder ins Hostel gegangen. Ich habe mir auch zum Beispiel mit einem Mädel, mit dem ich in Ottawa unterwegs war, auch später, wir haben uns in Montreal nochmal irgendwie wieder getroffen, und dann später in der nächsten Stadt haben wir uns mal ein Airbnb zusammengeteilt.
Ach cool, ja, das ist
und,
schön.
Ja, und das hat dann gut funktioniert, und ja. wenn man sich's teilt, ist es natürlich auch nochmal günstiger. Ja,
natürlich.
Weil ich glaube, das kann man gut in Kanada machen, wenn man mit mehreren Leuten, also mindestens mit 2 Leuten schon unterwegs ist, dann kann man auch ins Airbnb.
Ja.
Und das ist dann sogar teilweise günstiger als Hostel.
Okay, aber dafür kommt man nicht so sehr aus der eigenen so Bubble raus.
Das stimmt.
Ich. Deswegen, ja, okay.
Das stimmt. Aber ja. ja, wie gesagt, ich war in Montreal voll begeistert, vor allem wegen den Leuten.
Cool.
Aber es war auch an sich eine schöne Stadt. Also Montreal hat auch eine Altstadt, was für nordamerikanische Städte natürlich auch sehr untypisch ist.
Mhm.
Und die war sehr französisch, also
oh, schön.
Schon sehr charmant. Also ja. man kann sich es wirklich ein bisschen, man hat sich, ich fand es sehr europäisch. Vielleicht ja. fand ich es auch deswegen schön, weil ich europäische Architektur einfach schöner finde mhm. als nordamerikanische Architektur.
Mhm.
Und das war wirklich schön. Es ist eine sehr künstlerische Stadt. Also man
cool.
merkt es nicht nur in der Altstadt, man merkt es auch so. Viele junge KünstlerInnen leben auch dort. Und es gibt auch viele so, also ich fand das Nachtleben zum Beispiel da auch cool. Und das hat auch wieder was künstlerisch angehaucht. Es gab zum Beispiel in meiner absoluten Lieblingsbar, L'Escalier. Das war auch so, das hatte auch irgendwie wieder so was Künstlerisches, so schon allein vom Flair, und da sind, da wurde mal Live-Musik gespielt, die auch so typisch montrealisch.
Was ist das dann so? Ist es auch französisch angehaucht, oder?
Ja, es ist auch französisch angehaucht. Ich werde mal was in unsere Spotify-Playlist
ja,
hinzufügen.
Ja.
Es ist,
kurzer Hint, auf jeden Fall bitte folgen und hören und alles, soweit so gut, die Reise-Playlist.
Genau. Die Musik ist so ein bisschen, also sie ist auf jeden Fall französisch und oder auf Französisch. Es gibt natürlich auch viele englischsprachige Bands, aber die da auch gespielt wurde, die hatte so ein bisschen was, nicht folklorisch, aber so ein bisschen Folk-Country-mäßig,
okay. Ach, cool.
aber auf Französisch und irgendwie so noch so was Eigenes. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben.
Aber schon Gesang und also so eine Band, ne, so
ja,
vier,
genau.
fünf Leute meistens,
genau.
oder?
Genau, also sogar, ich glaube, meistens waren da so 3 und
ah,
einer
ja.
irgendwie so am Cello oder so.
Ach, cool.
Also da waren auch viel so Streichinstrumente,
ja.
aber die irgendwie so auf eine moderne Art und Weise
cool.
gespielt wurden.
Ja, ja.
Oder so ein bisschen
mit Verstärker oder so.
Ja, also ja, ich glaube, man merkt schon, ich kann es gerade nicht so richtig gut beschreiben,
ich
aber
ja.
ich werde es auf jeden Fall
cool.
hinzufügen, und dann können alle mal reinhören, die wollen.
Cool.
Und dass das so eine künstlerische Stadt war, hat man halt zum Beispiel sowas gemerkt. Oder als ich da war, war ein Festival, ein Musikfestival. Das hieß, glaube ich, Franco oder Francophone oder irgendwie so. Also es war für es war einfach ein französischsprachiges Festival. Ich glaube, da waren aber auch KünstlerInnen, die aus Frankreich oder anderen französischsprachigen Ländern dort aufgetreten sind. Aber es war halt einfach cool, weil es komplett auf Französisch nur war. Und ja, das war, sowas finde ich, macht eine Stadt eh immer lebenswerter, wenn da mal so ein Festival
total,
oder so ist. Das war alles komplett
cool.
Kostenlos.
Oh,
und
schön.
Genau, das war einfach schön. Und gleichzeitig hat Montreal auch den Punkt erfüllt, der mir immer wichtig in einer Großstadt ist. Es gab auch Natur.
Ja, was für Natur gab's?
Es gab den Parc du Mont-Royal. Mhm. Und das ist... Ja, ich habe es jetzt mal liebevoll als Kifferpark beschrieben, weil das ist tatsächlich, also Kiffen ist auch in dieser Stadt ein sehr großes Thema. Du riechst es an jeder Ecke.
Ist es legal dort?
Es wurde legalisiert. Ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon legal war oder ich glaube, es war kurz nachdem ich wieder in Deutschland war, war's
aber
legal.
Aber es war quasi direkt davor. Dann,
genau.
Ne? Ja, okay.
Und in Montreal merkt man irgendwie einfach so eine große Marihuana-Szene. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man es so anders beschreiben kann. Es wird einem, doch, es muss zu dem Zeitpunkt noch illegal gewesen sein, weil sonst hätte uns da niemand versucht, was heimlich anzudrehen.
Ah, das heißt, man wurde schon viel so angequatscht im Park.
Ja, also nee, es ging eigentlich. Das war ja so im Vorbeigehen, hat mal irgendwer was zugeflüstert.
Ja, okay.
Ich habe es gar nicht richtig gecheckt.
So.
Und da war ich mit dem Freund, den ich in Port Hope übrigens ja kennengelernt hatte. Der hatte mich dann in Montreal besucht.
Ach, schön.
Das war echt schön. Mit dem war ich dann nämlich unterwegs. Und er meinte ja gerade so, jo, die haben uns hier gerade versucht, Drogen anzudrehen. Ach so. Ich so, ach, habe ich gar nicht gecheckt. So, ich bin da vielleicht auch manchmal ein bisschen blauäugig einfach. Aber vielleicht war deswegen auch so eine entspannte Atmosphäre in der Stadt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, in dem Park wurde auch sehr viel gekifft. Aber der war auch so an sich sehr chillig. Und da findet, was ich auch ziemlich cool fand, das haben die auch im Hostel angeboten, dass man da hingehen kann. Jede Woche, ich glaube, es war sogar montags, ich weiß gar nicht, warum ich das noch weiß. Aber jede Woche findet ein Pow-Wow statt. Ein Pow-Wow kommt von der indigenen Bevölkerung Kanadas. Das kann man so ein bisschen einfach als Zusammentreffen der Bevölkerung, der indigenen Bevölkerung vor allem, verstehen und gemeinsames Tanzen und Musizieren vor allem. Und das Powwow im Parc du Mont-Royal war halt einfach so, dass du konntest dir Musikinstrument, also eigentlich waren es Trommeln. Du konntest eigentlich deine Trommel mitnehmen und dich da in den Park setzen und alle Leute haben zusammen getrommelt.
Cool. Total cool.
Mega.
Und so als Person, die nicht trommelt und nicht dazugehört, kann man sich da trotzdem einfach so dazusetzen?
Ja,
so
das war an so einer Statue in dem Park. Also es war so ein kleiner Platz und da waren auch Treppen und so drumherum, wo man sitzen konnte und Bänke. Und die Leute, die trommeln wollten, konnten sich dann so in die Mitte setzen und die haben da alle zusammen getrommelt. Ich glaube, es haben sogar auch ein paar Leute dann mal gesungen und
so. Oh, wie toll.
Und es war einfach alles so cool und improvisiert auch. Ja. Und wer wollte, konnte sich dann drumherum setzen.
Ach, wie schön.
Manche haben dann, ich glaube, es gab sogar Leute, die an der Hängematte gechillt haben, ich saß dann auch mal auf dem Bänkchen und habe so ein bisschen zugehört und haben die Leute einfach so zusammen getrommelt.
Total cool.
Ja.
Richtig cool.
Und vielleicht hat es mir auch deswegen wieder so gut gefallen, weil es einfach so viel zu bieten hat und diese Mischung. Und es war auch wieder ein guter Ausgangspunkt, wenn man zum Beispiel in die Nationalparks wollte. Es gab einen Busanbieter, der von Montreal gefahren ist. Das war immer so ein Tagesausflug, der hat einen morgens eingesammelt. Das war so ein alter Schulbus.
Ach cool, und romantisch.
Irgendwie schon. Aber ehrlich gesagt, so romantisch war es auch nicht, weil die Sitze waren super unbequem. Es hat immer total gewackelt. Und da von dort aus hat der Bus einen, dann also wirklich von der Innenstadt bis zu den Nationalparks. Ich bin einmal zum Parc National des Monts Tremblants und einmal zum Parc National de la Mauricie gefahren. Und später war ich auch nochmal in dem Mauricie-Nationalpark, weil eine vom Airbnb uns da hingefahren hat, was auch mega cool war. Aber auf jeden Fall fand ich es auch schön, dass es in der Stadt so AnbieterInnen gibt, die einander quasi hinfahren, weil das ist sonst schon schwierig, irgendwie in die Natur zu kommen
ohne Auto. Ne? Ja, okay.
Das habe ich halt wirklich gemerkt. Wenn ich nochmal nach Kanada fahren, natürlich werde ich nochmal nach Kanada fahren.
Nächstes Mal, wenn du dahin fährst.
Nächstes Mal. Werde ich auf jeden Fall ein Auto mieten.
Ah, okay.
Weil das braucht man, finde ich, wenn man außerhalb der Städte auf jeden Fall was sehen will.
Ja.
Das war zwar mal schön, aber das ist dann immer nur, so ein bisschen so tagesausflugmäßig und es hat mir nicht so richtig gereicht, da wirklich viel zu sehen. Das ist ja immer nur die eine Strecke, einmal hin und wieder zurück und dass man da wirklich im Nationalpark viel rumkommt, geht ja dann gar nicht. Aber das waren auf jeden Fall sehr, sehr schöne Ausflüge. Ich fand es echt toll, dass man dass so drumherum so viel Natur war. Und das war ja bei jeder Großstadt, die ich in Kanada gesehen habe, dass du einfach nur ein bisschen rausfahren musst. Klar sind die Distanzen ganz anders als bei uns. Schon allein, wenn du dir auf Google Maps oder so anschaust, wie groß dieses Land ist, dann kannst du es natürlich gar nicht mit Deutschland, geschweige denn mit Europa vergleichen.
Voll.
Aber das waren auf jeden Fall coole Ausflüge. Andererseits muss man auch dazu sagen, es ist auch teuer, solche Ausflüge zu machen.
Wie viel war das dann so pro Ausflug?
Ich habe die Preise leider nicht mehr so im Kopf, aber ich meine, so ein Ausflug kann schon um die 100 Euro auf jeden Fall gekostet haben.
Das ist schon teuer, wenn man irgendwie so jedes Wochenende mal sowas machen
möchte.
Ja,
genau. Also ich muss sagen, ich habe auf dieser Reise nicht wirklich mit meinem Geld gegeizt.
Ja,
so,
gut,
ich hatte das alles extra für diese Reise verdient und deswegen war es mir das wert, vor allem, weil ich ja auch vor allem die Natur sehen wollte.
Ja, eben.
Und dann wollte ich daran ganz sicher nicht sparen. Aber das muss man halt wissen. Und dann, finde ich, kann es sich halt schon fast eher lohnen, da mit dem Auto unterwegs zu sein.
Ja.
Und das, finde ich, ist auf jeden Fall, ja, was man ja wissen sollte. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen und werde es das nächste Mal auf jeden Fall so machen.
Cool.
Weil ich dann denke, dass ich da einfach ortstechnisch noch flexibler bin.
Ja, ergibt Sinn.
Mhm. So, das war dann meine Zeit in Montreal. Ich war zwar dann später nochmal da, aber ich bin dann erst nochmal weitergefahren nach Trois-Rivières. Das war auch noch in Quebec. Das ist eine süße kleine Stadt in der Nähe von Montreal. Das war auch nicht weit. Die war auch schön und ich hatte da auch eine gute Zeit. Das war da, als ich in dem Airbnb war, das ich mir mit dem einen Mädchen geteilt hatte. Aber da hatte ich einfach gemerkt, boah, Montreal hat einfach so viele Spuren bei mir hinterlassen und ich war schon echt fast ein bisschen irritiert, weil Montreal ist ja immer noch eine Großstadt.
Ja,
ne? Und
stimmt.
Eigentlich zieht es mich ja dann doch eher in die kleineren Orte. Und dann habe ich da gemerkt, ne, ich muss wieder zurück.
Cool.
Und meine Reisepartnerin zu dem Zeitpunkt, die ist schon weiter nach Quebec City.
Okay.
Und das war auch eigentlich mein nächster Stopp, aber ich dachte, ne, ich habe eh noch so viel Zeit, ich fahre einfach wieder zurück.
Cool.
Und dann bin ich halt wieder nach Montreal gefahren und habe mir da nochmal eine gute Zeit gemacht und dann war ich da halt in diesem schönen Hostel.
Ah, das war dann das,
also
ja,
das,
verstehe.
Was ich jetzt gerade alles über Montreal erzählt habe, ist jetzt ein bisschen durcheinander. Also es waren zwei unterschiedliche Aufenthalte. Ich war dann insgesamt so 2 Wochen ungefähr in Montreal.
Cool.
Also ich finde, das ist schon eigentlich eine Zeit, wo man auch eine Stadt ziemlich gut kennenlernen kann.
Ja, total.
Und genau, aber danach habe ich gesagt, dann geht es auf jeden Fall nach Quebec, beziehungsweise Quebec City. Eigentlich, das muss man wieder dazu sagen, ich finde das manchmal ein bisschen verwirrend, weil die Provinz, also quasi das Bundesland, heißt ja Quebec und die Stadt heißt eigentlich auch Quebec. Und
ja,
manchmal
gut.
Sagt man Quebec City, aber wenn ich jetzt Quebec sage, meine ich jetzt erstmal die Stadt.
Verstehe.
Da bin ich dann nämlich zu meinem Bergfest hin. Also das war quasi so die Hälfte der Reise. Und man muss sagen, so rein optisch, so von der Architektur, zumindest das, von was mir so gefällt, fand ich eigentlich, dass es die hübscheste Stadt von allen war.
War die auch so französisch angehaucht?
Ja, die war extrem europäisch und sehr französisch. Also man hat sehr, sehr, sehr diese französischen Eindrücke und Einflüsse da gespürt.
Ja.
Es war eine sehr saubere Stadt.
Mhm.
Aber auch eine sehr volle Stadt. Also es war wirklich sehr, sehr touristisch irgendwie, in dem Sinne, dass einfach unglaublich viele Leute unterwegs waren. Und es war auch eine sehr hügelige Stadt. Also die Stadt ist unterteilt in eine Ober- und eine Unterstadt. Und es waren halt immer mindestens 30 Grad draußen, was auch so absolut nicht mein Wetter war. Und wenn man dann durch diese sehr hügelige Stadt läuft, wurde es dann doch sehr, sehr, sehr warm.
Das glaube ich.
Und gleichzeitig hatte ich auch noch ein extrem beschissen klimatisiertes Hostel, in dem ich gewohnt habe.
Heißt unklimatisiert oder wie?
Ja, gar nicht klimatisiert. Und ich lag halt wirklich, ich fand es immer schrecklich, wenn du so duschen gehst und du kommst aus der Dusche raus und du wolltest dich ja erfrischen und du bist direkt wieder durchgeschwitzt. Und da habe ich auf jeden Fall die schlimmste Nacht meines Lebens verbracht. Vielleicht so zumindest eine der schlimmsten Nächte.
Ja.
Weil ich nachts wach geworden bin und es war irgendwie tagsüber, waren es 32 Grad und in der Nacht waren es dann 30 Grad. Und ich bin wach geworden und ich konnte nicht mehr. Und ich konnte nicht mehr einschlafen. Mir war so warm und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich dachte, ich will nicht mehr. Und das Einzige, wie ich es mir wirklich ein bisschen erträglicher gemacht habe oder machen konnte, war, dass ich einfach sehr viel in Museen war.
Ja, sehr, sehr, sehr schlau.
Und ich bin gerne in sehr moderne Museen gegangen, weil die hatten immer gute Klimaanlagen und freies WLAN.
Wow, richtig gescored.
Aber die waren auch wirklich interessant. Auch in Quebec gab es wieder interessante Museen so zur Geschichte Kanadas und auch wieder so mit einem Fokus auf indigener Bevölkerung, ja, was ich immer total interessant finde und fand. Und was auch gut geholfen hat gegen die Hitze und vielleicht auch ein bisschen gegen die deprimierte Laune, die ich durch die Hitze hatte, war Eis essen.
Sehr gut.
Also ich glaube, ich habe auch noch nie so viel Eis gegessen wie in diesen 3 Monaten. Vor allem in Quebec, da habe ich mir jeden Abend eins geholt. Dachte, nee.
Kann man sich schon mal gönnen, oder? Wenn es so heiß ist.
Fand ich auch.
Sehr gut.
Und in Quebec war ich auch mehrere Tage. Und von dort aus konnte man auch ganz gut Ausflüge machen. Also ich war zum Beispiel bei den Montmorency-Wasserfällen, die waren auch nicht weit weg. Oder in den Parc National de la Jacques-Cartier, also das war auch wieder ein Nationalpark. Oh, daran kann ich mich noch gut erinnern. In diesem Nationalpark waren nämlich extrem viele Mücken unterwegs.
Oh no.
Und ich habe mir extra in Kanada, das war auf jeden Fall schon vorher, glaube ich, in so ein Moskitospray gekauft. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es hat absolut gar nichts gebracht.
Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn du es nicht gehabt hättest.
Ja, das kann natürlich sein. Und ich weiß noch, ich glaube, es war im Parc de la Jacques-Cartier. Naja, ich weiß es nicht, in einem Nationalpark, ich glaube, es könnte auch noch in der Nähe von Montreal gewesen sein, weiß ich auf jeden Fall, dass ich mal durch den Nationalpark gewandert bin und es war einfach niemand da und ich fand das ganz, ganz komisch, weil ich finde, in Deutschland begegnet man, wenn man so spazieren oder wandern geht, doch immer noch häufig Leuten und ich bin niemandem begegnet und was ich auch manchmal komisch fand, ist, wenn ich so durch Spinnennetze gelaufen bin, weil ich so dachte, oh, hier muss schon länger niemand mehr lang gelaufen sein.
Ja, wirklich.
Und dann haben wir irgendwann irgendwelche Tiere so komische Geräusche von sich gegeben. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt kommt hier irgendwie ein Raubtier oder so. Ich glaube,
Sophie.
Ich glaube, es waren Gänse, aber.
Richtiges Raubtier, das schnattert dich dann so an.
Ja, naja, da, ich war immer auf der Hut.
Ja, die Gänse, die können schon mal gefährlich werden.
Naja, ich meine, man muss dazu sagen, in kanadischen Nationalparks gibt es schon Bären. Also im Kojoten und Wölfe. Und ja. Im Osten ist es natürlich nicht ganz so krass, zum Beispiel mit den Braunbären wie im Westen. Aber im Osten gibt es auch viele, viele Schwarzbären. Und auch den wollte ich nicht gerne begegnen.
Ja, verstehe ich schon. Wobei es auch irgendwie cool wäre, ne? Hättest du auf jeden Fall auch eine Story, wenn du das Leben draus machst.
Einerseits ja, andererseits weiß ich nicht, ob ich das hätte erleben wollen.
Ist ja auch sowohl für Bär als auch für Mensch nicht so mega die schöne Erfahrung wahrscheinlich.
Ja, ja. Oh, ich habe eine Erfahrung ganz vergessen zu erzählen. Das war sogar, da habe ich einen Nationalpark besucht und zwar den Algonquin-Nationalpark. Der ist, den kann man gut von Toronto aus erreichen.
Ja.
Denn da, wo wir gerade bei Tieren sind, bin ich da nämlich wieder drauf gekommen, habe ich das erste Mal in meinem Leben in freier Wildbahn Elche gesehen.
Wie toll, wie schön.
Das fand ich nämlich auch richtig, richtig cool.
Da kommt auch dein Blogname her, oder? Das Discovered by Now?
Ja, schon.
Folgt Sophie. WordPress.com.
Danke für die Schleichwerbung, Sophia.
Immer wieder gerne, bin ich gut drin.
Aber das sind so einfach so besondere Momente.
Ja.
Selbst wenn es nur so ein bisschen in der Ferne ist, aber dass da einfach Elche laufen.
Cool.
Und aus dem Auto geht das ja dann. Also ich glaube, Elche in freier Wildbahn begegnen ist vielleicht sogar noch entspannter als Bären, weil Elche einfach scheuer sind als Bären.
Ja, klar.
Die kommen dann auch nicht so nah. Aber das waren auf jeden Fall schöne Erlebnisse.
Ja.
Und dann wollte ich von Quebec weiter nach Charlottetown. Mhm. Charlottetown ist die Hauptstadt von Prince Edward Island. Also wir müssen uns jetzt quasi vorstellen, ich hangel mich quasi jetzt immer weiter nach Osten. Mhm. Also genau, das ist dann so eine kleine Insel und da musste ich dann tatsächlich nochmal fliegen. Also ich bin von Quebec nach...
Ach, geht das gar nicht anders oder wie?
Doch, aber dann wärst du sehr lange mit dem Bus unterwegs.
Ach so, also es ist eine Insel, die aber schon über Landstraße...
Ja, genau, stimmt, das hätte ich mal dazu sagen können. Es gibt nur eine Brücke, die quasi New Brunswick, das ist die andere Provinz, und Prince Edward Island verbindet. Ich bin auch später weiter mit dem Bus gefahren, aber da bist du schon echt lange unterwegs.
Ja.
Und mit diesem Flug ging es sehr viel schneller. Und da musste man halt einmal kurz über Montreal fliegen. Da saßen wir nur mit 37 Leuten einfach in so einem winzigen Flugzeug. Das habe ich echt vorher noch nie gesehen.
Das ist ja so wie Nepal.
Stimmt, das, ja, Nepal war sogar noch kleiner.
Ja, ja, genau.
Aber das war ja quasi vor Nepal, deswegen war das noch so, oh, winzig. Und genau, dann war ich in Charlottetown. Das ist zwar die Hauptstadt von PEI, also Prince Edward Island, aber das ist auch eine winzige Stadt. Das ist auch eigentlich nix, kann man so sagen. Also es ist schön, also es ist eine süße Stadt. Und auch da gab es wieder einige Bustouren über die Inseln, die ich mitgemacht habe. Zum Beispiel, dass man Leuchttürme, es gibt sehr, sehr viele Leuchttürme auf der Insel, Leuchttürme sich anschauen kann. Ich war mal auf einem Bauernmarkt, auf einem Weingut, oder ich habe so eine Bustour nach Cavendish gemacht. Das fand ich ziemlich cool, weil ich weiß nicht, kennst du das Buch Anne of Green Gables?
Ja, also beziehungsweise nein, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe die Serie geschaut.
Ah, okay, die habe ich, nämlich gar nicht geschaut.
Okay.
Aber ich habe das Buch auf jeden Fall gelesen, als ich Kind war und ich fand das so schön.
Ja, also und die Landschaft in der Serie ist auch so schön.
Genau, und die Landschaft ist halt Prince Edward Island.
Krass.
Denn Lucy Maud Montgomery, also die Autorin, die hat selbst dort gelebt. Und die Geschichte von Anne Shirley spielt halt auf Prince Edward Island,
cool.
Genauer sogar in Cavendish. Und in Cavendish wurde halt das Anne of Green Gables Haus nachgebaut.
Ja.
Und da war ich halt auch mit einem Mädel aus dem Hostel. Und die war noch größerer Anne of Green Gables Fan. Und dann haben wir uns das Haus angeguckt und dann war daneben noch so ein Wald und so ein Pfad, wie das auch in dem Buch war. Also es war alles so ein bisschen nachgebaut und es war...
Ach süß.
Aber es war voll schön, weil es ja genau in der Umgebung war, wo es auch spielen sollte.
Ja.
Und da konnte man noch mal so ein bisschen Kind sein.
Ja, total
das
schön.
Ganz süß. Und noch so ein paar Infos zu PEI. Also PEI ist übrigens die kleinste Provinz Kanadas. Dafür besitzt sie aber etwa 300 Kirchen.
Was?
Also das ist wirklich winzig, aber es gibt echt überall Kirchen, 33 davon auch in Charlottetown. Ich habe das Gefühl, so für jede zweite Person gibt es da dann eine Kirche. Und die Insel wird auch Kartoffelinsel genannt, weil das neben Hummer und Meeresfrüchten da so eine Spezialität ist. Und die gab es sogar auch kostenlos im Hostel. Da stand immer so ein großer Sack mit Kartoffeln.
Einfach so, aber rohe Kartoffeln.
Ja, und dann konntest du die kochen.
Das ist ja cool.
Und dir da, oder was auch immer damit machen.
ja. Wäre nichts anderes sein. So eine Kartoffelbatterie könntest du noch draus machen.
Ich dachte jetzt eher an Braten, aber...
Ach so. Ich habe mich im Physikunterricht gesehen mit so einer Glühbirne und so Drähten.
Okay.
Weißt du, falls die Steckdosen nicht funktionieren oder du deinen Adapter vergessen hast. Also.
Gut. So schlimm war es dann da doch nicht. Also der Strom hatten sie da schon.
Okay.
Und was ein bekanntes Bild von PEI ist, das gibt es zum Beispiel auch auf allen Postkarten und so, sind die Red Dirt Roads. Das sind Schotterstraßen, beziehungsweise auch die ganzen Felsen, Böden und Felder, die sind alle rot. Und die bekommen das halt durch ihre Farbe halt durch so einen hohen Eisenoxid- und Rostgehalt. Und es ist so ein Sprichwort da. Man sagt nämlich, wer nicht einmal über die Red Dirt Roads gefahren ist und mit dreckigen roten Reifen zurückkommt, ist nie wirklich auf PEI gewesen.
Cool. Hast du es gemacht?
Na gut, ich bin im Bus mitgefahren.
Ja, okay,
der hatte
danach auf
jeden Fall rote Reifen. Das ist halt wirklich so. Wenn du da durchfährst, ist es überall rot.
Krass,
also
cool.
Das sieht echt ganz interessant aus.
Ja.
Und meine Zeit auf PEI habe ich halt wie folgt aufgeteilt. Ich war ja erst in Charlottetown, also in der Stadt, und habe von da aus ein paar Ausflüge gemacht. Und dann bin ich nochmal nach Cavendish gefahren. Also das ist auch da, wo das Anne of Green Gables Haus stand.
Mhm.
Und das liegt direkt am Strand. Also Cavendish Beach soll auch der berühmteste und schönste Strand da auf der Insel sein. Und dann bin ich da nämlich nochmal hin. Mit einem Bus, auch eine ziemliche Tuckerei, aber es war schön. Ich glaube, ich war auch teilweise immer die einzige Person in dem Bus. Das war auch
ganz cool.
Und dann bin ich nämlich in den Nationalpark gefahren. am Quenish Beach und da war ich dann zum Campen. Da war ich auf dem Campingplatz direkt am Meer. Und das war auch eine richtig schöne Erfahrung. Also ich war ganz viel am Strand spazieren, im Nationalpark wandern, hatte viele Erfahrungen wieder mit Mücken, Sonnenbrand, habe mich weiterhin ungesund ernährt, weil ich ja auch nicht keinen Kocher und so hatte. Das war wirklich kulinarisch gesehen. Hatte ich bei diesem Campingausflug wirklich nicht viel zu bieten, weil ich dachte so, shit, was holst du denn? Der Laden, wo man was holen konnte, war, da musste ich super weit laufen und die hatten auch nicht so eine krasse Auswahl und ich konnte ja nicht kochen, also habe ich trockenes Toastbrot geholt, das schön labberig war, also weil ich konnte es ja nicht toasten und eine Erdnussbutter dazu und das war
Sophie.
Ja, aber es gab nichts anderes und ich hätte sonst noch einen Frischkäse oder so mitnehmen können, aber den konnte ich ja auch nicht kühlen.
Nein, es war
ja auch warm. Es wäre mir alles schlecht geworden.
Ja, ich verstehe es. Es war die einzige Möglichkeit.
Ja, es war nicht so lecker.
Und das hast du morgens, mittags und abends gegessen, oder was? Ja. Schweig. Du schweigst da so und guckst, versuchst meinen Blick auszuweichen.
Ich glaube sogar nur morgens und abends, mittags. Wow. Und mittags hatte ich nicht genug. Ja, also kulinarische Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auf dieser Reise zumindest nicht an diesem Ort gemacht.
Ja.
Also das Essen auf Prince Edward Island war schon lecker. Also ich habe viel mit Meeresfrüchten gegessen. Das war wirklich sehr gut. Oder auch die Poutine mit Shrimp. Ich glaube, es war ein Poutine mit Shrimp.
Hm.
Das war auch interessant zumindest. Und wer auf Meeresfrüchte steht, ist da auf jeden Fall auch richtig. Oder auf Kartoffeln. Aber kann man ja auch
oder
gut zusammen
beides
essen.
Genau, ja. Total.
Ja, und dann war es mal irgendwann wieder Zeit, was Vernünftiges zu essen. Und dann habe ich mein Zelt gepackt, ich hatte extra ein Zelt und sowas alles eingepackt.
Krass.
Und
aber hast du ja ziemlich viel geschleppt, ne?
Ja, ich habe es vor allem viel geschleppt, ja.
Ja.
Aber ich habe nur einmal gecampt.
Egal, trotzdem cool.
Ich dachte mir so, nee, ich reise nicht nach Hause und habe das nicht benutzt.
Ja, verstehe.
Vor allem habe ich es mir halt extra dafür gekauft.
Oh nein.
Aber dann ging es weiter. Und zwar mit dem Bus. Und zwar diese Brücke, die quasi die Provinzen so verbindet, runter nach Halifax in Nova Scotia. Das ist an der Ostküste. Ich habe quasi, also wenn man sich das auf der Landkarte anguckt, Quebec, New Brunswick, PEI liegt halt nördlich von New Brunswick und dann quasi weiter im Süden ist dann Nova Scotia.
Okay.
Und New Brunswick habe ich halt ausgelassen, weil ich bin ja einmal geflogen von Quebec nach Charlottetown. Und dann bin ich nur durch New Brunswick mit dem Bus gefahren, als ich nach Halifax gefahren bin.
Okay.
Und da habe ich leider geschlafen. Das heißt, ich habe nicht mal was irgendwie von New Brunswick gesehen.
Okay.
Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir das da nochmal anschauen. Es wurde immer so ein bisschen als die Durchfahrtsprovinz dargestellt. Und es war nicht wirklich was da, was mich so extrem gereizt hat. Also ich wollte lieber irgendwie auf die Insel und dann weiter an die Ostküste. Und deswegen bin ich dann nach Halifax. Und war mal wieder in einem nicht so schönen Hostel. Also, was weiß ich, ich möchte es gar nicht so genau beschreiben, aber Leute, die ihre Fußnägel da anscheinend geschnitten haben und die lagen dann da einfach auf dem Teppich.
Nein.
Ich meine, warum macht man auch Teppichboden in einem Hostel? Das finde ich eh immer so unhygienisch.
Ja.
Oder was?
Und dann wird es halt nicht weggemacht, ne?
Mhm. Und dann dachte ich auch so, ach, hier wird ja oft geputzt.
Ja,
weil
wirklich.
Ich weiß gar nicht, wie lange, ich war mindestens 5 Nächte da, mindestens.
Und die Fußnägel haben dich die ganze Zeit begleitet.
Von Anfang bis Ende.
Das ist ja lecker.
Ja, das war wirklich nicht schön. Dafür hatte ich da auch wieder viele schöne Unternehmungen und habe nette Leute kennengelernt.
Cool.
Zum Beispiel eine Freundin, also mit der habe ich jetzt auch noch Kontakt. Die ist aus Deutschland. Wir haben uns dann so, wir haben uns auch im Hostel kennengelernt.
Cool.
Und waren dann auch viel unterwegs. Wir haben zum Beispiel auch eine Wandertour zu Taylor's Head gemacht. Das ist auch an der Küste gewesen. Und da haben wir auch wieder so eine organisierte Bustour gemacht, die nur für uns zwei quasi, also wir hatten zwei Guides und nur wir zwei. Also es war echt
wow.
Krass. Aber es war auch verhältnismäßig teuer, muss man sagen.
Ah, okay.
Wie gesagt, diese Touren sind immer echt teuer und wenn das dann noch so ein bisschen privatmäßig ist und du dann da quasi zwei Guides für dich hast und Da war noch das Essen mit drin und die Fahrt war auch relativ lang. Das läppert sich einfach. Aber es war mir, wie gesagt, es war es mir wert. Ich wollte die Natur da sehen und das war richtig schön. Und dann habe ich noch einen anderen, weiteren Kontakt gehabt. Und zwar die Freundin einer Freundin meiner Tante.
Okay.
Die habe ich auch getroffen. Wir haben uns erstmal in Halifax getroffen und dann hat sie mir noch einige Tipps gegeben, was ich mir so anschauen kann. Und da hat sie mich sogar noch zu sich nach Hause eingeladen.
Wie schön, wie nett.
Zu ihrer Familie. Und das war auch erstens sehr lecker. Und sie fand es auch voll schön, dass ich, weil sie hat, ich glaube, es waren ihre Stiefsöhne, die waren noch ein bisschen jünger als ich. Und sie meinte, sie fände das voll cool, was ich mache und dass ich die vielleicht so ein bisschen inspirieren kann. Aber die waren sehr schüchtern und wollten irgendwie nicht so viel mit mir reden. Aber es war trotzdem ein schöner Abend und ich fand es total cool, dann so Leute da kennenzulernen und dass ich dann da einfach zum Essen eingeladen werde. Das weiß ich halt nicht, ob es mir so in Deutschland passiert wäre.
Ja, also super krasse Gastfreundschaft, ne?
Total.
GästInnenfreundschaft.
GästInnenfreundschaft, auf jeden Fall. Und dann habe ich mich noch mit Shelby, das ist auch eine Bekannte, die ich über noch mehr Ecken als Virginia, also mit der ich mich davor getroffen habe, kenne. Aber auch wieder total cool, wie viele Kontakte ich dann durch andere Leute wieder gesammelt habe. Und mit der bin ich dann noch mit der Freundin, die ich im Hostel kennengelernt habe. Wir sind dann zu dritt losgefahren und haben dann einen Ausflug gemacht zu dem wohl berühmtesten Ausflugsziel rund um Halifax. Das ist Peggy's Cove. Und das ist ein schöner Platz. Es ist ein hübscher Leuchtturm direkt am Atlantik. Aber es war schon ziemlich voll da. Und Shelby meinte halt auch, so ein Ort wie Peggy's Cove gäbe es halt wie Sand am Meer in Nova Scotia. Weil Leuchttürme, wie gesagt, gibt es in Ostkanada sehr, sehr viel.
Gut, der war einfach nur super bekannt dann, ne?
Genau, und dann dachten wir, das muss man mal gesehen haben. So. Und dann hat es aber auch wieder gereicht.
Ja.
Haben wir ein paar Fotos gemacht und ein bisschen den Ausblick genossen. Und dann sind wir nämlich weitergefahren zu einem von Shelbys Lieblingsplätzen in der Region. Und ich habe absolut, ich würde diesen Ort niemals im Leben wiederfinden. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Aber es war so wunderschön, direkt an den Klippen gelegen.
Oh, wie toll.
Und dann sind wir da ein bisschen rumgewandert. Auch echt schöne Natur. Und wir waren da echt eine ganze Zeit und wir haben einen einzigen Hundebesitzer getroffen. Und sonst niemanden. Und ich wäre ja niemals auf diesen Ort gekommen. Also es war auch irgendwie so, wir haben irgendwo am Straßenrand geparkt und sind dann da reingelaufen. Irgend so ein Trampelpfad. Also kommt man ja einfach so nicht drauf.
Ja, stimmt.
Und das war so schön. Und das war einfach cool, da so viele Ausflüge zu machen. Also ich war zum Beispiel dann noch in Lunenburg und Mahone Bay. Ja, das sind so UNESCO-Weltkulturerbe-Städtchen, die also Lunenburg auf jeden Fall ist durch auch ganz viel durch Deutsche geprägt. Das war auch ganz interessant. Ich meine, Lunenburg klingt halt schon, es wird halt wie Lüneburg.
So ja, wirklich, Lüneburg total.
Ja. Das war ganz interessant und das hat halt, das war auch einfach total schön. Das waren so ganz viele niedliche, bunte Häuschen und was auch irgendwie in ganz vielen kleinen, süßen Städtchen in Kanada immer so war, ist, dass es ganz tolle Bäckereien gab. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie viel ich auf dieser Reise zugenommen habe, aber es gab so...
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, es gab so leckeren Süßkram.
Cool.
Und ich habe alles mitgenommen und hatte zwar oft Bauchweh, aber ich habe es immer genossen.
Sehr gut.
Und das war auch eine super, super schöne Zeit in Halifax.
Krass, Sophie, wie schön.
Mhm.
Kurze Frage, weil du hattest ja anfangs erzählt, dass du dann so ein bisschen Muffensausen hattest. Wann war das weg? War das ab Port Hope weg? Oder war das dann, irgendwann hast du einfach nicht mehr dran gedacht und dann war es einfach irgendwie schon länger weg? Oder wie war das?
Tatsächlich war das so. Ich war in Port Hope, es war so eine super Zeit und danach kein einziges Mal habe ich mir darüber nachgedacht, dass es irgendwie, dass ich mich nicht richtig wohlfühle, dass ich irgendwie das abbrechen wollen würde. Da habe ich keinen einzigen Gedanken mehr dran verschwendet. Also Port Hope war wirklich, wie der Name schon sagt, so wirklich.
Ja.
Deswegen ist es Port Hope einfach auch so eine ganz, ganz besondere Station auf dieser Reise gewesen.
Ja.
Und wirklich ein Wendepunkt.
Ja, total. Wie schön.
Mhm.
Tja, da sind wir, ne? Wir sind am Ende unserer ersten Kanada-Folge, denn das hatten wir vorher noch gar nicht gesagt. Ihr habt Glück, meine lieben Leute. Nämlich dürft ihr nicht nur eine Folge lang Kanada haben, sondern gleich zwei. Das heißt, in unserer nächsten Kanada-Folge wird es weitergehen. Wohin denn, Sophie?
Genau, wir wollen ja weiter aus Kanada erkunden. Und ich habe ja schon am Anfang angeteasert, dass wir an den östlichsten Punkt von Kanada reisen wollen. Das heißt, dafür müssen wir auf jeden Fall noch das Schiff nehmen, beziehungsweise cool. fliegen, um nach Neufundland zu kommen. Neufundland und Labrador. Und da ich dazu auch noch einiges zu erzählen habe und ich hoffe oder ich glaube, das könnte auch nochmal so ein kleines Highlight sein. Das war auf jeden Fall ein Highlight nochmal von meiner Reise. Und dieses Highlight würde ich dann einfach gerne nochmal ausführlicher mit euch in der nächsten Folge zu Ostkanada besprechen.
Ich freue mich sehr drauf. ich hoffe, ihr freut euch auch. Falls ihr es gar nicht mehr erwarten könnt und noch mehr Kanada braucht, bevor die nächste Folge kommt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram auf soweitsogut_podcast. Dort wird Sophie ganz viele Fotos, hoffe ich, hochladen und Videos
ich
und alles.
Ja.
Cool. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt und vielen Dank dir, dass du uns so schön nach Kanada geführt hast.
Ich habe zu denken, es hat einfach so Spaß gemacht, das alles nochmal so Revue passieren zu lassen.
Ja, total.
Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns beim in der nächsten Folge und auf jeden Fall dann auch beim nächsten Ostkanada-Teil wiederhören. Und sag mal, bis dahin.
Bis dann. Tschüss.